Forschung fördert Bildung. Ein Podcast des Clearinghouse Unterricht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe. Ich bin Melanie und mein Interviewpartner Carsten ist ein Experte aus dem Team des Clearinghouse Unterricht. In dieser Folge geht es um die Frage, ob die wissenschaftlichen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im naturwissenschaftlichen Unterricht effektiv gefördert werden können. Das und ob dabei bestimmte Faktoren eine Rolle spielen, untersuchten Engelmann, Neuhaus und Fischer in ihrer Meta-Analyse aus dem Jahr 2016. Eine Meta-Analyse fasst dabei systematisch mehrere Untersuchungen zu einem Forschungsthema zusammen. Im Podcast werden wichtige Fragen behandelt wie: Was ist das Thema? Worum geht es in der Meta-Analyse? Was ist ein Beispiel für eine Studie, die Sie analysierten? Was waren die Ergebnisse der Meta-Analyse und welche Schlussfolgerungen können wir für die Unterrichtspraxis ziehen? Bleibt dran, um es herauszufinden. Hallo Carsten, herzlich willkommen zum Podcast.
Danke für die Einladung. Ich freue mich schon auf unser Gespräch.
Die Meta-Analyse, die wir in dieser Folge besprechen, greift ein Thema auf, das heutzutage immer wichtiger wird. Es geht darum, Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, besser verstehen zu können, wie wissenschaftliches Wissen in unserer modernen Gesellschaft produziert wird. Die Wissenschaft spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie hochwertiges Wissen produzieren möchte, von dem wir uns sehr sicher sein können, dass es evidenzbasiert ist. Im naturwissenschaftlichen Unterricht kommt dem kompetenten Umgang mit wissenschaftlichem Wissen deshalb eine große Rolle zu. Schülerinnen und Schüler sollen in der Lage sein, besser zu verstehen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse entstehen und damit auch besser unterscheiden können, wann es sich um Täuschung oder Scheinwissen handelt. Dabei stelle ich mir die Frage, was Engelmann und Kolleginnen und Kollegen unter wissenschaftlichen Kompetenzen verstehen.
Das ist eine interessante Frage. Engelmann, Neuhaus und Fischer definieren wissenschaftliche Kompetenzen als die Fähigkeit, wissenschaftlich zu denken und zu handeln, sowie wissenschaftliche Befunde einzuordnen. Dabei lassen sich drei Arten von wissenschaftlichen Kompetenzen formulieren. Erstens das wissenschaftliche Forschen, also beispielsweise das Formulieren von Hypothesen, das Planen von Untersuchungen und das Interpretieren von Daten. Zweitens die Fähigkeit, wissenschaftlich argumentieren zu können. Das bedeutet, Argumente auf Grundlage von wissenschaftlicher Evidenz zu formulieren. Wissenschaftliche Evidenzen werden dabei durch die Methoden des wissenschaftlichen Forschens gewonnen. Drittens, das Verstehen von Wissenschaft. Damit ist gemeint, die Werte, Konzepte sowie die Grenzen von Wissenschaft nachvollziehen zu können.
Verstehe. Und was wollten die Autorinnen und Autoren mit ihrer Meta-Analyse genau herausfinden?
Sie wollten untersuchen, ob wissenschaftliche Kompetenzen im Unterricht erfolgreich gefördert werden können und ob es bestimmte Faktoren gibt, die die Effektivität dieser Förderung beeinflussen.
Wie sind Engelmann, Neuhaus und Fischer dabei vorgegangen?
Sie haben insgesamt 30 Studien ausgewertet, die zwischen 1988 und 2016 in wissenschaftlichen Zeitschriften mit Begutachtungsverfahren veröffentlicht wurden. Das bedeutet, dass die Studien bestimmte Qualitätsmerkmale erfüllen mussten, um veröffentlicht werden zu können. Jede dieser Studien untersuchte auf verschiedene Arten und Weisen, ob wissenschaftliche Kompetenzen im naturwissenschaftlichen Unterricht gefördert werden können. Die meisten Studien stammten dabei aus der Sekundarstufe, der Rest aus der Primarstufe. Einige Studien gaben die Schulfächer an, in denen die Studie durchgeführt wurde. Dabei wurden folgende Fächer genannt: Physik, Biologie und Chemie. Nicht alle Studien benannten das Fach jedoch explizit.
Und was genau wurde untersucht? Welche Faktoren könnten die Förderung von wissenschaftlicher Kompetenz im Unterricht beeinflussen?
Die Autorinnen und Autoren untersuchten zum Beispiel, ob die Schülerinnen und Schüler besser oder schlechter wissenschaftliche Kompetenzen im Unterricht erwerben, wenn sie älter oder wenn sie jünger sind. Darüber hinaus analysierten die Forschenden die Art der Lernaktivität. Sie wollten herausfinden, ob bestimmte Lernformen wirksamer sind als andere.
Das heißt, die Meta-Analyse hat nicht nur untersucht, ob wissenschaftliche Kompetenzen wie beispielsweise das wissenschaftliche Argumentieren durch den Unterricht gefördert werden können, sondern auch, welche anderen Faktoren eine Rolle spielen könnten, zum Beispiel das Alter oder aber die Lernaktivität. Was genau haben sich Engelmann, Neuhaus und Fischer bei den Lernaktivitäten angeschaut?
Die Autorinnen und Autoren teilen die Lernaktivitäten in verschiedene Kategorien ein. Dafür nutzten sie die sogenannte ICAP-Hypothese. Dabei geht man von 4 Formen von Lernaktivitäten aus, die nach dem Grad der kognitiven Aktivität geordnet werden. Es gibt passive Lernaktivitäten, bei denen den Lernenden von außen nicht erkennbar ist, dass die Lernenden lernen. Dabei nehmen sie Inhalte nur auf, zum Beispiel wenn sie zuhören oder etwas lesen, ohne aktiv damit zu arbeiten. Die nächste Stufe sind aktive Lernaktivitäten, zum Beispiel wenn Lernende Notizen machen. Auch wenn hier Aktivitäten wie beispielsweise Mitschreiben oder Markieren beobachtet werden können, gehen diese nicht über das Gehörte hinaus. Die dritte Stufe sind konstruktive Lernaktivitäten. Dabei setzen sich die Lernenden aktiv mit dem Inhalt auseinander, verknüpfen ihn mit Vorwissen oder formulieren eigene Erklärungen. Die höchste Stufe sind interaktive Lernaktivitäten, wie Diskussionen, in denen Lernende zusätzlich mit anderen zusammenarbeiten. So entstehen neue Erkenntnisse im Dialog.
Und die Meta-Analyse hat dann untersucht, welche dieser Aktivitäten besonders wirksam für den Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen sind?
Genau, wobei wichtig ist, untersucht wurden nur die beiden höchsten Stufen, also konstruktive und interaktive Lernaktivitäten. Für passive oder aktive Formen lagen zu wenige Daten vor.
Das ist sehr interessant. Gibt es ein konkretes Beispiel für so eine Studie?
Ja, ein Beispiel wäre die Studie von Chen und Chö aus 2012. Sie untersuchten mit 150 Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse, ob sich wissenschaftliches Argumentieren im Biologieunterricht fördern lässt. Und zwar mit Hilfe eines computerbasierten Lernprogramms. Chen und Chö teilten die Schülerinnen und Schüler in 2 Gruppen ein. Eine Gruppe arbeitete mit einer neu entwickelten Online-Lernumgebung und die andere ohne. In der computerbasierten Online-Lernumgebung wurden die Schülerinnen und Schüler in 2 Schritten beim wissenschaftlichen Argumentieren unterstützt. Zunächst wurden ihnen 5 typische Arten von Aussagen vorgestellt, die in Argumenten vorkommen. Beispiele hierfür sind Beschreibung, Erklärung oder Gegenbeweis. Für jede dieser Kategorien bekamen sie passende Satzbausteine an die Hand, mit denen sie ihre eigenen Argumente formulieren konnten. Danach wurden den Schülerinnen und Schülern für jede dieser Aussageart Satzbausteine vorgelegt, die sie für ihre eigene Argumentation in der Aufgabe verwenden konnten.
Könntest du mir das genauer erklären?
Ein Beispiel wäre der folgende Satzbaustein. Der Grund, aus dem ich glaube, dass etwas wahr ist, ist, wobei sie für das Etwas einen beliebigen Inhalt einfügen können. Anschließend diskutierten die Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit über ein biologisches Thema. Dabei sollten sie das Gelernte direkt anwenden und ihre Argumente weiterentwickeln. Das Ergebnis ihrer Studie war, dass die Schülerinnen und Schüler, die die Online-Lernumgebung benutzten, im Anschluss deutlich besser wissenschaftlich argumentieren konnten als die andere Gruppe.
In der Beispielstudie konnte also ein positiver Einfluss auf das wissenschaftliche Argumentieren festgestellt werden. Und was hat die Meta-Analyse insgesamt ergeben?
Insgesamt zeigte sich ein deutlich positiver Effekt. Das bedeutet, dass wissenschaftliche Kompetenzen durch unterschiedliche Interventionen im Unterricht gefördert werden können. Dabei zeigte sich, dass sich die Interventionen auf alle 3 Formen wissenschaftlicher Kompetenzen, also wissenschaftliches Forschen, wissenschaftliches Argumentieren und das Verstehen von Wissenschaft, gleichermaßen positiv auswirkten. Es konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den konstruktiven und interaktiven Lernaktivitäten festgestellt werden.
Das bedeutet, dass die Meta-Analyse keine Aussage darüber treffen kann, ob wissenschaftliche Kompetenzen im Unterricht durch passive oder aktive Lernaktivitäten gefördert werden können.
Ja, genau. Sie sagt nur aus, dass es keinen Unterschied macht, ob Schülerinnen und Schüler konstruktiv oder interaktiv lernen. In beiden Fällen erwerben sie gleich gut wissenschaftliche Kompetenzen im Unterricht. Auch zwischen jüngeren und älteren Lernenden konnten keine relevanten Unterschiede festgestellt werden. Interessant ist aber, dass die größten Effekte im Fach Biologie gemessen wurden, gefolgt von Chemie und Physik. Das könnte daran liegen, dass in der Biologie besonders häufig offene Aufgabenformate eingesetzt wurden, die solche Lernprozesse begünstigen. Die Meta-Analyse von Engelmann, Neuhaus und Fischer konnte also zeigen, dass alle Formen wissenschaftlicher Kompetenzen im Unterricht durch verschiedene Interventionen gefördert werden können. Und es kommt nicht darauf an, ob die Schülerinnen und Schüler konstruktive oder interaktive Lernaktivitäten ausführen. Welche Schlüsse lassen sich hieraus für die Unterrichtspraxis ziehen?
Die Meta-Analyse zeigt auf, dass es für Lehrkräfte wissenschaftliche Kompetenzen gezielt fördern können, wenn sie die Schülerinnen und Schüler aktiv und sinnvoll einbinden. Beispielsweise durch Erklären, Strukturieren oder durch den Austausch in Gruppen. Es können also sowohl konstruktive als auch interaktive Lernformen genutzt werden. Aus der zuvor erwähnten Beispielstudie lässt sich zudem schlussfolgern, dass die Komplexität wissenschaftlicher Argumente reduziert werden kann, indem den Schülerinnen und Schülern eine Auswahl möglicher Aussagen und dazu passende Satzbausteine vorgegeben werden, die sie für ihre Argumentation nutzen können. Der Einsatz gut gestalteter Lernangebote, die den Lernenden Raum geben, selbst zu denken, zu erklären und miteinander zu diskutieren, lohnt sich somit, wenn wissenschaftliches Denken und Argumentieren im Unterricht gestärkt werden sollen. Vielen Dank, dass Sie diese Folge des Podcasts vom Clearinghouse-Unterricht an der Technischen Universität München gehört haben. In unserer Reihe stellen wir aktuelle wissenschaftliche Evidenz zu effektivem Unterricht zur Verfügung für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Denn das ist unser Ziel. Forschung fördert Bildung.
Sie hörten eine gekürzte Fassung unseres Kurzreviews. Sie möchten das Gehörte in voller Länge nachlesen, weitere Details erfahren und wissen, wie die Expertinnen und Experten des Clearinghouse-Unterricht die Studie bewerten? Auf unserer Webseite www.clearinghouse-unterricht.de finden Sie die vollständigen Kurzreviews, ein Glossar zu wichtigen Fachbegriffen und alle weiteren Materialien.
Hat Ihnen der Podcast gefallen oder haben Sie Feedback für uns? Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Credits: Kurzreview 20. Lassen sich wissenschaftliche Kompetenzen im Unterricht fördern? Skript: Clearinghouse Unterrichtsteam. Vertonung und Design: André und Elettra für Erdkugel. Gesprochen von Maison Georges.